Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Es begrüßt Sie Claudia Kundrun. Schön, dass Sie auch heute eingeschaltet haben in unserer Reihe Liturgische Hochfeste und Feste. Das heutige Thema in unserem Grundkurs des Glaubens ist das Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis. Dieses Fest Maria Unbefleckte Empfängnis feiert die katholische Kirche morgen, also am 8. Dezember. Aber was feiern wir da eigentlich? Unbefleckt empfangen. Was soll man denn darunter verstehen? Das hört sich doch irgendwie seltsam an, unbefleckt. Das ist eine Sprache, die für uns doch fraglich erscheint. Gibt es dann auch befleckt empfangen? Sie sehen, es gibt also wieder Fragen über Fragen. Manche Feste erschließen sich einfach, manche nicht sogleich. Da sie anscheinend ja erst theologisch erschlossen werden müssen, bedarf es also eines Gesprächs. Und bei diesem Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis scheint das auch der Fall zu sein. Und damit Licht eben in diese Problematik gelangen kann, werden wir dieses Hochfest in unserem Grundkurs des Glaubens gemeinsam mit unserem Referenten Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz genauer betrachten. Deswegen also erst einmal, grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
Guten Tag, Frau Kundrun. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Pfarrer Rellstab, unser Thema heute lautet in dieser Reihe also das Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis oder auch Maria ohne Erbsünde Empfang. Und wir feiern es morgen. Was bedeutet denn dieses Hochfest?
Wie Sie eingangs gesagt haben, ist tatsächlich das Festgeheimnis nicht so auf den ersten Blick erkennbar. Bei der unbefleckten Empfängnis Marias geht es um ihre Empfängnis, um ihre eigene Empfängnis, und zwar im Schoße ihrer Mutter Anna. Und es geht nicht um die Geburt oder die Empfängnis von Jesus, sondern so wie Maria im Bauch, im Schoße ihrer Mutter Anna empfangen worden ist. Und unbefleckte Empfängnis meint, dass sie bei diesem Moment ohne jegliche Sünde, auch ohne die Erbschuld empfangen worden ist. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das gibt es nämlich in der ganzen Geschichte der Menschheit sonst nirgends. Jeder Mensch wird mit der Erbsünde empfangen und wird mit dieser Erbsünde auf die Welt gebracht. Bei Maria ist es aber eben so, dass sie von diesem Makel der Erbsünde freigehalten worden ist, und zwar aus dem einzigen Grund, damit sie dann ihrem Sohn, der ja der Sohn Gottes ist, Jesus, einen reinen, sündenlosen Schoß darbieten kann. Und in diesem sündenlosen Schoß Marias, ohne jegliche Sünde, ist dann Jesus Mensch geworden, hat menschliche Gestalt angenommen und wurde dann von ihr geboren. Also das Festgeheimnis geht auf die Empfängnis Marias zurück, so wie sie empfangen worden ist im Schoße ihrer Mutter. Und es ist gemeint, dass sie also gänzlich ohne jegliche Sünde, ohne die Erbsünde empfangen worden ist. Eine solche Erwählung gibt es, wie ich erklärt habe, nur bei Maria. Jeder andere Mensch kommt mit dieser Erbsünde auf die Welt.
Sie haben es ja eben jetzt angesprochen, das Hochfest wird auch Maria ohne Erbsünde empfangen genannt. Was versteht man denn konkret unter Erbsünde?
Das ist auch eine gar nicht so einfache Frage. Erbsünde hat mit der Ursünde zu tun. Und diese Ursünde, das ist die Schuld Adams und Evas. Wenn Sie sich erinnern an Ihren Religionsunterricht, dann haben Sie da mitgekriegt, dass der Mensch gut erschaffen worden ist und dass dann aber sehr bald der Teufel den Menschen versucht hat und ihm weisgemacht hat, dass er sich nicht an das Gebot Gottes halten müsse, nicht vom Baum der Erkenntnis, und das ist die Erkenntnis von Gut und Böse, zu essen. Adam und Eva haben Gottes Gebot nicht gehört. Sie haben sich verführen lassen vom Widersacher und haben dann von der Frucht dieses Baumes gegessen. Und das ist die erste Sünde der Menschheit, und das nennt man die Ursünde. Und aufgrund dieser Ursünde ist dann diese Schuld Adams als Erbsünde, als vererbte Sünde auf alle Generationen zu allen Zeiten weiter tradiert worden. Also die Erbsünde hat mit dieser Ursünde Adams und Evas zu tun. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt dazu, Adam und Eva, haben ihre Nachkommen, die durch ihre erste Sünde verwundete, also der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit ermangelnde menschliche Natur, weitergegeben. Dieser Mangel wird Erbsünde genannt. Es ist vielleicht an diesem Punkt auch noch wichtig zu sehen, was die Folge dieser Ursünde war. Aufgrund dieser Sünde wurde ja dann Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben und letztlich wurden sie dann auch dem Tod anheimgegeben. Auch steht in der Bibel, im Buch Genesis, dass aufgrund dieser Ursünde der Mann die Erde unter dem im Schweiße seines Angesichtes bebauen muss, dass also die Arbeit auf dem Feld, überhaupt die körperliche Arbeit, sehr anstrengend ist. Und ebenso steht im Buch Genesis, dass eine Folge dieser Ursünde die Wehen, die Schmerzen bei der Geburt eines Kindes sind. Die Folgen der Erbsünde dagegen sind die Schwächung der Kräfte der menschlichen Natur, auch die Unwissenheit, das Leiden und der Tod letztlich sind Folgen aus dieser Sünde. Und schließlich auch ist die Neigung zur Sünde eine Folge dieser Ursünde oder dieser Erbsünde. Wir spüren ja immer wieder, dass wir einfach hingezogen sind, um etwas Böses zu tun. Das ist so wie ein Überbleibsel dieser Erbsünde in uns. So sieht man am besten diese Erbsünde. Obwohl sie uns auch in der Taufe vergeben worden ist, haben wir doch immer wieder diese Neigung. Das ist zurückgeblieben. Die Erbsünde ist uns getilgt durch die Taufe, aber dieses Hingezogensein immer wieder zum Bösen, dass wir ungehalten reagieren, dass wir immer wieder versucht sind, eben von diesen verbotenen Früchten, wenn wir so sagen wollen, zu essen, das ist eine Folge der Erbsünde. Das Konzil von Trient hielt im 16. Jahrhundert fest, dass die Erbsünde zusammen mit der menschlichen Natur durch Fortpflanzung übertragen wird und dass sie jedem Menschen als ihm eigen innewohnt. In jedem Menschen außer, wie erwähnt, in Maria. Und eben, sie wird durch Fortpflanzung weitergegeben. Also nicht durch den Geschlechtsakt an und für sich, sondern einfach durch die Fortpflanzung. Und deshalb ist auch ein Kind, das in vitro gezeugt wird, also im Reagenzglas, mit der Erbsünde behaftet. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Man konnte damals ja gar nicht wissen, dass man Kinder außerhalb der Gebärmutter zeugen konnte. Aber auch da, wenn eben künstlich in einem Labor eine Eizelle befruchtet wird, dann wird die Erbsünde auch da weitergegeben, einfach durch die Fortpflanzung. Ich hoffe, man versteht das, sonst bitte ich Sie am Schluss dann auch Fragen zu stellen. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Festgeheimnis in diesem Sinne verstehen. Eben Maria wurde aufgrund eines besonderen Privilegs von dieser Erbsünde bewahrt.
Sie sprachen eben über die Schuld Adams und Evas. Warum wird die Sünde Adams zur Sünde aller seiner Nachkommen?
Ja, in Adam sind natürlich alle Menschen vorhanden. Und in Adam bilden alle Menschen einen einzigen Leib. Wir gehören alle zusammen in einem einzigen Leib. Die ganze Menschheit ist miteinander verbunden, weil letztlich die ganze Menschheit von Adam und Eva abstammen. Und wegen dieser Einheit sind alle Menschen in die Sünde Adams verstrickt. Und deshalb geht diese Sünde von Generation zu Generation in der Fortpflanzung weiter, wird sie eben vererbt und deshalb heißt sie auch Erbsünde. Jetzt ist aber ganz wichtig, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, genauso sind die Menschen in die Gerechtigkeit und in die Kraft, die Dynamik der Erlösung Jesu Christi verstrickt. Und darum wird in der Taufe, die ja die Annahme dieses Erlösungsereignisses Christi am Kreuz ist, die Erbsünde gänzlich getilgt. Und es bleibt, das muss ich noch einmal wiederholen, in uns Menschen lediglich so ein Hang zur Sünde. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind mit uns, spüren wir das immer wieder, dass wir immer dazu verleitet sind, gegen die 10 Gebote zu verstoßen, dass es uns immer wieder schwerfällt, einfach gänzlich die 10 Gebote Gottes einzuhalten. Die theologische Sprache nennt diesen Hang zur Sünde Konkupiszenz, Begierlichkeit. Wir sind immer wieder vom Bösen verführt. Wir sind immer wieder anfällig für die Begierlichkeit zum Bösen. Dass alle Menschen in Schuld geboren werden, können wir auch aus dem Psalm 51 ersehen. Das ist der bekannte Bußpsalm, in dem David seine Schuld, nachdem er dafür gesorgt hat, dass der Mann von Bethsabe, die er ja geschwängert hat, an vorderster Front den Tod fand, Gott um Verzeihung gebetet hat. Da heißt es in Vers 7, denn ich bin in Schuld geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ein deutlicher Hinweis, dieser Vers, auf die Erbsünde. Und es ist nicht ein Hinweis darauf, wie oft fälschlicherweise gemeint wird, eine Aussage, dass die Zeugung eines Kindes in jedem Fall eine Sünde ist. Ich habe diesen Psalm auch schon in der Kirche gebetet und da kam anschließend dann eine Frau ganz empört zu mir, dass man solche Dinge heute noch betet, weil eben es ist ja nicht eine Sünde, ein Kind zu zeugen, es ist in jedem Fall eine Sünde. Und das hat ja auch der David nicht gemeint, sondern er sagt, ich bin in Schuld geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das bedeutet, dass ich schon von Anfang an mit dieser Erbsünde, Erbschuld behaftet bin. Und durch die Taufe wird sie mir vergeben.
Herr Pfarrer Weltstab, wie kommt es denn nun, dass die katholische Kirche dazu sagt, dass Maria ohne diese Erbsünde empfangen worden ist?
Also das ist auch eine sehr lange Geschichte. Schon sehr früh in der Theologie haben die Theologen gemerkt, aufgrund von biblischen Zeugnissen, dass Maria eine ganz besonders begnadete Frau ist. Und am 8. Dezember 1854 hat dann Papst Pius IX. In einer dogmatischen Bulle, die heißt Ineffabilis Deus, das bedeutet der unbegreifliche Gott, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Maria feierlich verkündet. Vielleicht kann ich aus dieser Bulle kurz den entscheidenden Satz zitieren. Der Papst schreibt, zu Ehren der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit, zu Schmuck und Zierde der jungfräulichen Gottesmutter, zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zur Mehrung der christlichen Religion in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und der unseren, erklären, verkünden und definieren wir die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein einzigartiges Gnadenprivileg des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erretters des Menschengeschlechtes, von jedem Schaden der Erbsünde unversehrt bewahrt wurde, ist von Gott geoffenbart und darum von allen Menschen, von allen Gläubigen fest und beständig zu glauben. Da drin kommt also hervor, dass Maria aufgrund eines einzigartigen Gnadenprivilegs von jeglicher Makel der Erbsünde bewahrt geblieben ist, eben schon im Moment ihrer eigenen Empfängnis, als sie im Schoße von Anna empfangen worden ist. Und sie ist bewahrt geblieben im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi. Also Jesus hat sie sozusagen voraus bewahrt. Das heißt, Jesus selber hat in seiner göttlichen Allmacht Maria zu einem reinen Schoß gemacht, in dem er dann die menschliche Gestalt annehmen sollte. Er hat selber den Schoß, in dem er Mensch geworden ist, vorausgebildet, ganz rein, ohne jeglichen Makel der Sünde. Maria blieb dann ihr ganzes Leben hindurch auch ohne weitere aktuelle Sünde, was für uns normalsterbliche Menschen fast nicht erfassbar ist. Ein Mensch, der keinerlei Sünden begeht. Und von Maria müssen wir das schon so sagen. Sie hat wirklich keine einzige Sünde begangen. Und schließlich wurde Maria dann aufgrund dieser Sündenlosigkeit, und ich habe gesagt, dass die Erbsünde die Folge der Erbsünde der Tod ist, wurde sie dann schließlich mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Das ist die letzte Konsequenz ihrer gänzlichen Sündenlosigkeit. Wie Sie vielleicht schon wissen, hat Maria selber dieses Dogma von der unbefleckten Empfängnis bestätigt, nämlich im Jahre 1858, als sie sich in Lourdes Bernadette als ich bin die unbefleckte Empfängnis zu erkennen gab. Das war 4 Jahre nach der Verkündigung des Dogmas durch Papst Pius IX. Also so können wir wirklich in der katholischen Kirche sagen, dass Maria ohne Erbsünde empfangen worden ist. Und der Himmel selber hat diesen Glaubenssatz bestätigt. Das ist eine wunderbare Begebenheit und macht uns sehr froh. Und nächstes Jahr feiern wir gerade das 150-jährige Jubiläum der Erscheinung der Gottesmutter Maria in Lourdes.
Es bezieht sich jetzt ja auch darauf, dass die Bernadette das hat nicht wissen können. Also das muss man vielleicht noch erklären. Also dass die Mutter Gottes gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis und das für die Bernadette Zuibur gar nicht bekannt war.
Absolut, sie konnte dieses Wort gar nicht kennen. Und sie hat es ja dann auf dem Weg, nachdem das die Mutter Gottes ihr gesagt hat, bis zum Pfarrhaus des Pfarrers von Lourdes immer wieder repetiert, damit sie es ja nicht vergisst. Und als sie dann dem Pfarrer diesen Namen bekannt gegeben hat, kam er dann zum Glauben daran. Vorher hatte er ja sehr schwer gezweifelt, meinte, Bernadette sei eine Lügnerin, wollte sie auch dazu zwingen, dass sie das zugibt. Aber dann mit diesem Namen, und er hat gemerkt, Bernadette hat das nie gehört vorher, das konnte sie gar nicht kennen, weil Bernadette war nicht gebildet. Sie kannte zur Zeit der Erscheinungen gerade 3 Gebete, nämlich das Vaterunser, das Gegrüßet seist du Maria und das Glaubensbekenntnis. Sie hatte zu jener Zeit der Erscheinungen als 14-jähriges Mädchen noch nicht einmal die Erstkommunion gemacht. Sie hatte praktisch keinerlei Religionsunterricht. Und das hat dann den Pfarrer von Lourdes dazu geführt, dass er wirklich zum Glauben gekommen ist, dass da diese wunderschöne Dame, diese Aquero, wie Bernadette sie immer genannt hat, wirklich die Mutter Gottes selber sein muss.
Muss man sich aber nicht trotzdem die Frage stellen, ob es in der Bibel Anhaltspunkte für diese Glaubenslehre, also dieses Dogma gibt?
Natürlich müssen wir jedes Dogma, jeden Glaubenssatz auf die Bibel zurückführen. Und Sie wissen vielleicht auch, dass jede kirchliche Lehre direkt oder indirekt mit der Bibel übereinstimmt. Die Kirche kann niemals etwas als zu glauben vorstellen, wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Jetzt ist es nicht ganz einfach, eine Bibelstelle zu finden, die von der unbefleckten Empfängnis spricht. Und tatsächlich gibt es das gar nicht, dass direkt davon gesprochen wird. Es gibt in der Bibel keine einzige solche Stelle. Aber dennoch kann man dieses Dogma auf andere Stellen indirekt auf die Bibel zurückführen. Der wichtigste Zugang zum Verständnis dieses Dogmas geben uns die Bibelinterpretationen der Kirchenväter. So haben die Kirchenväter die Worte Jesu an die teuflische Schlange nach dem Sündenfall, da hat Gott gesagt, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Sie haben diesen Vers dahingehend verstanden, dass durch diesen Ausspruch Gottes klar und deutlich auf den barmherzigen Erlöser des Menschengeschlechtes, also auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, hingewiesen wird. Und wenn auf Jesus hingewiesen wird, auf den Nachwuchs der Frau, dann ist auch auf die heiligste Jungfrau, Maria, hingewiesen. Beide, Jesus und Maria, stehen im Kampf mit dem Teufel über Generationen hinweg. Christus hat dann den Schuldschein unserer Sünden ans Holz des Kreuzes geheftet und uns von der Macht des Teufels erlöst. Das ist ja das Wunderbare am Kreuz, das geschehen ist. Er hat wirklich die Macht sogar des Todes überwunden, als letzte Folge der Erbsünde. Und er hat uns die Hoffnung gegeben, dass auch wir auferstehen werden und dass die Pforten des Himmels für uns wieder geöffnet werden. Maria selber triumphierte über die Schlange in vollkommenster Weise und wird als Schlangenkopfzertreterin bezeichnet. Und zwar aufgrund ihres makellosen Fußes kann sie immer wieder der Schlange den Kopf zertreten. Also die Kirchenväter haben in diesem Ausspruch aus dem Buch Genesis gesehen, dass hier bereits von der unbefleckten Maria, von der reinen Mutter Gottes die Rede ist, die wahre Eva, die das Leben gegeben hat. Die Kirchenväter haben dann auch den herrlichen Trumpf der allerseligsten Jungfrau Maria, ihre Unschuld, Reinheit, Heiligkeit und Unversehrtheit von jeder Sünde in der Arche Noachs vorgebildet gesehen. Eine ganz interessante Sache. Auf Gottes Anordnung erbaute Noach die Arche und entging dem allgemeinen Untergang der ganzen Welt heil und unversehrt. Und so ist auch Maria, weil sie in ihrer ganzen Reinheit war, das Rettungsschiff für die ganze Welt. Die Kirchenväter haben auch im brennenden Dornbusch einen Hinweis auf die unversehrte Jungfrau Maria gesehen. An heiliger Stätte sah ja Moses ihn brennen. Er jedoch wurde nicht im geringsten verzehrt oder verletzt, sondern blühte anmütig grün auf. Der Dornbusch, der brannte und doch nicht verbrannte. Maria, die unversehrt bei allem ist. Das ist natürlich eine sogenannte allegorische Bibelinterpretation, die heute vielleicht moderne Theologen eher in Frage stellen. Aber für die Kirchenväter war das ein klarer Hinweis auf die Unversehrtheit, die Unschuld, die Reinheit, die Heiligkeit Marias. Es gäbe noch andere alttestamentliche Stellen, die von den Kirchenvätern als Hinweis auf Marias Unbeflecktheit gedeutet werden. Aber ich denke, soweit soll das einmal genügen.
Die Kirche beruft sich also auf die Auslegung der Kirchenväter, also derer, die in den ersten Jahrhunderten gelebt haben, und bezieht sich dann in erster Linie auf das Alte Testament. Gibt es denn nun auch Stellen im Neuen Testament?
Natürlich gibt es auch im Neuen Testament Stellen. Die sind sogar noch wichtiger als diese alttestamentlichen Stellen. Sie sind noch klarer als die im Alten Testament. Ganz besonders denken wir hier an die Worte des Erzengels Gabriel. Er hat zu Maria gesagt, du bist die Gnadenvolle oder du bist voll der Gnade. Das griechische Wort dafür lautet Kecharitomene und bedeutet die angenehm gemachte. Maria ist also die ganz und gar angenehm gemachte Gottes oder eben ganz und gar erfüllt mit der Gnade Gottes. Es ist ein ganz wichtiges Wort. Sie ist voll der Gnade, erfüllt gänzlich mit der Gnade Gottes. Die Kirchenväter wiederum und auch später viele Theologen erklärten aufgrund dieser Stelle, es werde durch diesen einzigartigen, feierlichen und noch nie vernommenen Gruß gezeigt, dass die Mutter Gottes der Sitz, die Stätte aller göttlichen Gnaden sei und dass sie mit allen Gaben des Heiligen Geistes geziert sei. Dann gibt es eine andere Stelle, und zwar ist es die Verwandte Marias, die heilige Elisabeth, die bei ihrer Begegnung Maria in einer ganz besonderen Weise begrüßte und zu ihr sagte, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das ist ja auch dann der erste Teil unseres Rosenkranzgebetes, beziehungsweise des Gegrüßet seist du Marias. Gesegnet ist Maria also mehr als alle Frauen, ja, sie ist die besonders Ausgewählte. Und aufgrund dieser Stellen, weil sie die Gnadenvolle ist oder voll der Gnade oder eben die angenehm gemachte Gottes, ist sie, erkennen die Theologen darin, dass sie eben gänzlich ohne jegliche Schuld ist. Aufgrund dieser Stellen haben die Kirchenväter und danach viele große Theologen in der Kirchengeschichte erkannt, dass Maria von allen Geschöpfen jenes ist, das Gott am nächsten ist und ihre Würde so hoch ist, dass man sie gar nicht beschreiben kann. Darum wird Maria noch höher gestellt als Eva, als sie noch in dem Zustand der Jungfräulichkeit und der unversehrten Unschuld war. Maria ist wirklich besonders, weil sie die Mutter des Herrn werden durfte. Der Vergleich zwischen Eva und Maria ist überhaupt ein sehr beliebtes Motiv in der Theologie. Wie wir gehört haben vorher, hat Eva auf die Schlange gehört, also auf den Teufel, und verlor dann ihre ursprüngliche Unschuld. Und sie wurde sozusagen zur Sklavin der Schlange, zur Sklavin der Sünde. Dagegen hat die allerseligste Jungfrau Maria gerade dieses ursprüngliche Geschenk Gottes noch bereichert, indem sie nicht der Schlange, sondern Gott Gehör gab und so den Sohn Gottes gebären konnte. Sie hat durch ihr Ja das Nein Evas wieder gut gemacht. Und das Unheil, das durch Eva in die Welt gekommen ist, natürlich auch durch Adam, wieder gut gemacht. Sie hat das Unheil wurde dann in Maria durch ihren Gehorsam in das Heil, wurde es zum Heil für die Menschen. Und dieser Vergleich Eva zu Maria ist ganz wichtig und zeigt, was für eine große Stelle und Stellung Maria in der Heilsgeschichte auch hat. Papst Pius der IX. Erinnert in seiner Bulle, die ich vorhin schon zitiert habe, in der er ja das Dogma verkündete, mit welch schönen Namen die Kirchenväter der Maria die Gottesgebärerin nannten. Ich möchte einige von diesen Namen sagen, die eben in den Büchern der Kirchenväter aufscheinen. Also Maria wird da genannt die Lilie unter den Dornen oder die ganz Unberührte, die Jungfräuliche, Unbefleckte, Makellose, die immer Gesegnete. Die Kirchenväter nennen sie das von aller Ansteckung der Sünde freigebliebene Erdreich, aus dem der neue Adam gebildet wurde. Sie nennen sie das untadelhafte, hellleuchtende, liebliche Paradies der Unschuld, der Unsterblichkeit und Wonne, das Gott selbst gepflanzt und gegen alle Nachstellungen der giftigen Schlange verteidigt hat. Sie heißen sie das unverwesliche Holz, das der Sünde Wurm nie benagte, den stets ungetrübten Born, besiegelt durch die Kraft des Heiligen Geistes, den Tempel Gottes, den Schatz der Unsterblichkeit, die einzige Tochter des Lebens und nicht des Todes und des göttlichen Zornes, sondern die Knospe der Gnade, die immer grünt und behütet von der Vorsehung Gottes, aufsprost gegen alle bisher geltenden Gesetze und Gewohnheiten, aus einer verdorbenen und von der Sünde angesteckten Wurzel. Wunderbar, diese Ausdrücke. Maria wird also in den höchsten Tönen gelobt. Man erkannte sie wirklich als die ganz reine, die makellose, eben dann auch die ohne jegliche Erbsünde bewahrte Jungfrau. Die Kirchenväter betonen zudem, dass bei Maria die Natur vor der Gnade gewichen sei. Gewöhnlich sagen wir aufgrund einer Lehre des heiligen Thomas von Aquin, dass die Gnade die Natur voraussetzt, dass die Gnade also auf der Natur des Menschen aufbaut. Bei Maria war die Gnade übergroß und hat der menschlichen Natur sozusagen ein Schnippchen geschlagen. Maria ist also das von Gott selbst erschaffene Zelt, das vom Heiligen Geiste gebildet worden ist und aus dem der Heiland hervorgegangen ist, der Retter der Welt, Jesus Christus. Und daher geziemt es sich nicht, dass jenes Gefäß der Auserwählung, an dem sonst allen Menschen gemeinsamen Übel, also an der Erbsünde, Anteil hatte. Deshalb kann man aufgrund dieser Bibelstellen sagen, Maria ist wirklich bewahrt worden. So kann man eben indirekt auch die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias auf die Bibel zurückverfolgen.
Dieses Hochfest ist also durch Papst Pius IX. Am 8.12.1854 eingesetzt worden. Feiern wir deswegen das Hochfest immer am 8. Dezember?
Es gibt schon seit dem 9. Jahrhundert ein Fest Maria Empfängnis, das man besonders im Osten feierte, also in der Ostkirche, im östlichen Teil. Bald kam es aber auch nach Süditalien und Sizilien. In die römische katholische Kirche wurde es 1476 durch den Franziskanerpapst Sixtus IV. Eingeführt. Der Papst hatte also das Dogma der unbefleckten Empfängnis an ihrem liturgischen Festtag eingeführt, der bereits vorhanden war, auch wenn das Dogma noch nicht verkündet worden ist. Der vollständige Titel des Festes lautet ja, wie wir auch schon gehört haben, Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Also das Fest, der 8.12.1854, war einfach der Festtag und er hat den Festtag Marias genützt, um das Dogma zu verkünden.
Es ist also ein besonderes Hochfest, das wir ja bereits schon öfters gehört haben, also heute Abend bereits mit der Vesper, dem Abendlob der Kirche, beginnen. Hat es denn ansonsten auch eine besondere Liturgie?
Ja, natürlich. Jedes Hochfest hat auch dieses Hochfest, obwohl es Adventszeit ist, das Gloria und das Credo. Der Adventszeit entfällt ja gewöhnlich das Gloria. Und dann gibt es Überhaupt sind alle Texte zu diesem Hochfest Eigentexte. Das heißt, sie sind ganz gezielt auf dieses Hochfest zusammengestellt worden. Im Tagesgebet der Messe zum Beispiel werden die Worte aus der Bulle Pius des IX. Aufgenommen. Es heißt dort, oder wir beten dort, großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod Christi hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. Und dann heißt es weiter, mache uns frei von Sünden und erhalte uns in deiner Gnade, damit wir mit reinem Herzen zu dir gelangen. Also auch da bitten wir aufgrund der Sündenlosigkeit Marians, dass auch wir ernst machen mit unserem Kampf, mit dem eigenen Kampf gegen die Sünde. Dass auch wir von der Sünde zur Gnade finden. Das Hochfest hat dann, wie alle Hochfest, eine alttestamentliche und eine neutestamentliche Lesung. Die alttestamentliche ist die bekannte Stelle des Sündenfalls aus dem Buch Genesis. Wir verstehen jetzt, warum diese Stelle. Durch Eva kamen die Sünde und der Tod in die Welt. Durch Maria die Gnade und das Leben. In der zweiten Lesung, sie ist aus dem Epheserbrief, den der heilige Paulus geschrieben hat, wird Jesu Erhabenheit besungen. Und Paulus sagt dann, denn in ihm, in Christus, hat er, Gott Vater, uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und wir verstehen, dass diese Erwählung natürlich ganz besonders auf Maria angewandt werden kann. Und deshalb ist diese Stelle diese Lesung als zweite Lesung diesem Hochfest. Das Evangelium schließlich handelt von der Verkündigung. Wir haben gesehen, dass darin Maria vom Erzengel als voll der Gnade bezeichnet wird, was von der Theologie als Hinweis auf ihre gänzliche Sündenlosigkeit und somit auch auf ihre Unbeflecktheit interpretiert wird. Das Hochfest hat auch eine eigene Präfation, das ist das Vorgebet zum Hochgebet, wo dann die Wandlung stattfindet. Es ist wunderschön, diese Präfation. Die Kirche betet darin, denn du hast Maria vor der Erbschuld bewahrt. Du hast sie mit der Fülle der Gnade beschenkt, dass sie erwählt war, die Mutter deines Sohnes zu werden. In unversehrter Jungfräulichkeit hat sie Christus geboren, der als schuldloses Lamm die Sünde der Welt hinwegnimmt. Sie ist Urbild und Anfang der Kirche, der makellosen Braut deines Sohnes. Vor allen Heiligen ist sie ein Vorbild der Heiligkeit. Ihre Fürsprache erfleht uns deine Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus. Was für ein wunderbares Lob auf Maria, dass da die Kirche singt. Alle Texte dieses Hochfestes haben schon vor der Verkündigung des Dogmas Eingang in die Liturgie der Kirche gefunden, was zeigt, dass die Kirche schon sehr lange an die unbefleckte Empfängnis Marias geglaubt hat. Auch das Stundengebet der Kirche enthält Eigentexte zum Hochfest. Sie sind wirklich eine Quelle tiefen Glaubens und Spiritualität. Ich möchte Ihnen aus dem Stundengebet den Hymnus vorlesen, der jeweils beim Abendgebet, beim Morgengebet gebetet wird. Es heißt da, O Jungfrau, rein und makellos, O Mutter, die uns Gott gewahr, du bist des Himmels offenes Tor, der Engel Freude unser Ruhm. Dich hat vor allem Anbeginn des Vaters Liebe auserwählt, dass du vor jeder Schuld bewahrt, der Welt den neuen Adam schenkst. Noch ehe unser Retter kam, ward dir in Fülle schon zuteil, was er in Tod und Auferstehen erwirkte der verlorenen Welt. Du reine Jungfrau, sei gegrüßt, in der wir unsere Hoffnung schauen. Du stehst als großes Zeichen da, der neuen Schöpfung klares Bild. Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, der uns befreit vom Joch der Schuld, dem Vater und dem Geiste Lob durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. So betet also die Kirche im Morgen- und im Abendgebet den Hymnus und besingt in feierlicher Weise diese gänzliche Reinheit und Bewahrung vor der Erbsünde von Maria.
Dieses Fest ist also, auch wenn es schon eine alte Tradition hat, irgendwie doch ein neues Fest. Wird denn dieses Fest auch außerhalb unserer Kirche, also außerhalb der römisch-katholischen Kirche gefeiert?
Also Martin Luther bekannte zumindest in den ersten Jahren der Reformation, dass er der Lehre von der Immaculata, also der unbefleckten Empfängnis, anhängt. Aber im Allgemeinen wird diese Lehre weder von evangelischen noch von orthodoxen und altkatholischen Christen geteilt, dass sie eben nicht direkt aus der Bibel ableitbar ist. Ganz im Gegenteil zur Jungfrauengeburt, die sich klar auf die Bibel stützt. Also es ist schon ein spezifisch katholisches Fest. Auch wenn, gesagt habe schon, dass es in der orthodoxen Kirche seit dem 9. Jahrhundert ein Fest der Erwählung Marias gibt oder auch der Empfängnis Marias. Aber es wird nicht in derselben Weise betont wie jetzt bei uns in der katholischen Kirche.
Muss ich als Katholikin an diese Glaubenslehre glauben?
Das ist eine heiße Frage, die Sie da stellen. Natürlich muss der Katholik, muss ein Katholik an alle Glaubenssätze, an alle sogenannten Dogmen glauben. Das heißt, es ist nicht ein Müssen, sondern es ist ein Dürfen. Denn wir können, wenn wir daran glauben, nicht fehlgehen in unserem Glauben. Die Antwort ist eben ganz klar ein Ja, man muss daran glauben. Es ist nicht einfach unserem Belieben anheimgestellt. Wir sollen mit ganzem Herzen daran glauben. Wenn Sie erlauben, kann ich vielleicht noch aus derselben Bulle, die das Dogma verkündet, vom Papst Pius IX. Zitieren, was er gleich im Anschluss an die Verkündigung dieses Dogmas gesagt hat. Er schreibt da, wenn also jemand, was Gott verhüten wolle, anders als von uns entschieden ist, im Herzen zu denken wagt, der soll wissen und wohl bedenken, dass er sich selbst das Urteil gesprochen hat, dass er im Glauben Schiffbruch erlitten hat und von der Einheit der Kirche abgefallen ist. All diese verfallen außerdem durch ihre Tat schon den vom kirchlichen Rechte bestimmten Strafen, wenn sie das, was sie im Herzen sinnen, mündlich oder schriftlich oder auf was immer für eine Weise nach außen hin zur Kenntnis zu geben wagen. Also es ist eine ziemlich klare, fast Androhung, dass man sich wirklich an diesen Glauben halten soll. Und wer also nicht daran glaubt, der bewegt sich außerhalb des Glaubensgutes der Kirche. Also ich hoffe, das entsetzt jetzt niemand, aber es ist wirklich auch ein wesentlicher Inhalt unseres katholischen Glaubens.
Es ist ja auch ein Dogma, also ein Glaubenslehrsatz. Vielen Dank erstmal soweit vielleicht, Herr Pfarrer Rellstab, für diese Erklärung zu dem Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis. Ja, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol im Grundkurs des Glaubens, heute zum Thema Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis. Ich darf eine erste Hörerin begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte bitte den Herrn Pfarrer Rellstab bitten, mir zu erklären, was der Franziskaner Don Scotus darüber gesagt hat. Ich weiß, dass der das schon ziemlich, das ist früh, aber ich hab eben kein klares Bild darüber, wenn er mir das bitte erklären möchte. Danke.
Ja, Don Scotus ist genau der große Theolog, der diese Immaculata-Lehre begründet hat. Er hat gesagt, dass Maria im Voraus durch die Verdienste Jesu von der Erbsünde bewahrt worden ist. Also Jesus hat das quasi im Voraus auf sie, das Erlösungswerk im Voraus für sie bereits wirksam gemacht. Und das hat dann den Durchbruch in der Theologie und die Immaculata geführt. Das war tatsächlich Don Scotus, der das sehr klar so formuliert hat, wie es dann auch Eingang gefunden hat in die dogmatische Sprache des Papstes Pius IX. Also er hat eben erklärt, im Voraus, aufgrund der Verdienste Jesu, ist Maria bewahrt worden von der Erbsünde.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Rellstab. Ich hoffe, das hat der Dame als Information gereicht. Es hat auch uns Frau Graf erreicht aus Altbach. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Zunächst bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Pfarrer, für den wunderbaren Vortrag. Und ich muss sagen, es ist zwar schwer zu verstehen, das Ganze, aber je mehr ich darüber nachdenke, umso leichter fällt mir eigentlich daran zu glauben. Denn so wie Maria dargestellt wird in der Bibel, wie sie uns das vorgelebt hat, das Ja zum Willen Gottes zu sagen, ist es für mich selbstverständlich. Und wenn sie also voll der Gnade ist, das ist ja ganz deutlich gesagt, dann ist das für mich ganz, also was Wunderbares, dass sie ohne Erbsünde empfangen ist. Denn sie ist ja wirklich ein Beispiel unseres Glaubens und sie hat sich das ja so vorgelebt, obwohl sie kein leichtes Leben gehabt hat. Das wollte ich dazu sagen. Ich lege jetzt auf, dann können andere auch durchkommen.
Ja, vielen Dank für dieses Statement. Es ist tatsächlich erfreulich, dass man auch über gewisse Vorträge, die man am Radio hält, immer tiefer in die Geheimnisse unseres Glaubens vordringen kann. Das ist ja auch das Ziel von Radio Horeb und von den Vorträgen, die ich versuche zu halten, dass wir den Glauben einfach immer tiefer erkennen. Und wenn das gelingt, dass wir diese Geheimnisse erkennen und erfassen können, dann ist das wirklich eine Bereicherung auch für unser eigenes Leben. Und es stimmt, je mehr man sich mit einem Thema befasst, umso mehr wird einem klar und umso mehr versteht man, was dahinter steckt. Und Sie haben ganz richtig gesagt, Maria ist so groß, es kann eigentlich gar nicht anders sein, dass sie von Anfang an in einer besonderen Gnade Gottes gelebt hat. Obwohl diese Gnade, die sie empfangen hat von Gott, sie nicht in ihrem Willen unfrei machte. Also sie hat aus ganz freien Stücken Ja gesagt zu diesem Plan Gottes, dass sie die Mutter des Herrn wird. Natürlich hat Gott sie bereits durch Jesus Christus vorbereitet darauf. Eben Jesus hat selber den Tempel vorbereitet, indem er dann Mensch werden wollte. Aber Maria war frei zu sagen Ja oder Nein. Sie hätte auch gesagt, sagen können, nein, ich schaffe das nicht, ich bin noch viel zu jung und was würde auch Josef denken und so weiter, wenn ich jetzt einen Sohn empfange. Aber sie hat Ja gesagt, in freien Stücken. Und das erhöht natürlich ihre Größe noch mehr. Und deshalb habe ich auch ganz bewusst die wunderbaren Zitate der Kirchenväter über Maria gebracht, wo sie da in den schönsten Farben und mit den wunderschönsten Worten gelobt und gepriesen wird. Und wir dürfen dieses Lob auch aufnehmen und in es einstimmen.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank an Frau Graf für die Frage. Ein Hörer hat uns erreicht, Herr Wollner. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte auch eine Anmerkung dazu. Und zwar, Sie sagten, die Maria sei ohne Erbsünde und ohne Schuld und ohne Sünde. Eigentlich ist es doch so, der Tod eines Menschen ist begründet in der Sünde. Wenn die Maria jetzt ohne Sünde gewesen wäre, dann wäre sie doch eigentlich nicht gestorben. Liege ich doch verkehrt in meiner Ansicht oder wie sehen Sie das?
Ja, es ist so, vor dem Sündenfall hätten Adam und Eva, hätten die Menschen die Möglichkeit gehabt, nicht zu sterben. Jetzt ist jedes Leben, das auf Erden kommt, zum Sterben verurteilt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, nicht zu sterben. Aber das muss sein, wir müssen alle sterben, um diese Vollkommenheit des Lebens zu empfangen. Denn im Himmel gibt es keine Möglichkeit mehr zu sterben. Also dort gibt es nur noch die Unsterblichkeit. Und Maria ist natürlich insofern als menschliches Geschöpf nicht dazu verpflichtet, ewig auf dieser Erde zu sein, weil die Erde ist ja ein Exil. Es ist ja nur ein Durchgang. Auch sie durfte sterben. Auch sie durfte zurück, wie Jesus auch gestorben ist und aufgefahren ist, durfte auch sie zurück in die Herrlichkeit des Vaters. Aber, und da kommt ihre Sündenlosigkeit zum Ausdruck, weil sie gänzlich ohne jegliche Sünde war, weder Erbsünde noch persönliche Sünde, ist sie bereits mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Und das ist eine Vorwegnahme dessen, was dann erst mit uns geschehen wird, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit zurückkommt. Dann werden ja die Gräber sich öffnen und die unsterbliche Seele, die einen vergeistigten Leib in der Zwischenzeit angenommen hat, wird sich wieder mit diesem Leib, der aus den Gräbern herauskommt, verbinden. Und dann werden wir mit Leib und Seele auch im Himmel leben. Also bei Maria wurde dieser letzte Akt der Vervollkommnung, nämlich der Aufnahme in den Himmel mit Leib und Seele, vorweggenommen. Und das ist aufgrund ihrer Sündenlosigkeit. Aber das Sterben, natürlich ist das Sterben eine Konsequenz der Ursünde, aber wir sind nicht, weil die Erde ja dann nicht mehr ein Paradies ist, sondern eben ein Exil, durfte auch Maria von dieser Erde weggehen, um im Paradies im göttlichen Leben zu sein, im himmlischen Jerusalem. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Unterschied.
Und wie der Ausdruck, was Sie sagen, durch die Eva sei die Sünde und der Tod in die Welt gekommen, ja?
Ja.
Und durch Maria die Gnade. Ich war bisher immer der Meinung, die Gnade sei durch Jesus Christus in die Welt gekommen.
Ja, die Gnade ist Jesus. Die Gnade Jesus und das Leben, das ist Jesus, ist in die Welt gekommen.
Ja, wer hat die Gnade für uns erwirkt? Die Maria oder Herr Jesus?
Nein, Jesus ist die Gnade. Jesus ist die Gnade, die sichtbar auf diese Erde gekommen ist. Und deshalb sagen wir, durch Maria ist die Gnade und das Leben. Jesus ist auch das Leben. Er ist Jesus auf die Welt gekommen. Jesus können wir als die Gnade und das Leben bezeichnen. Wie er auch gesagt hat, ich bin die Auferstehung. Verstehen Sie?
Moment einmal. Dass Jesus das Leben ist, natürlich, Jesus ist ja die zweite Person Gottes.
Jawohl.
Das ist mir ja vollkommen klar. Der kann ja, genauso wie es ja in meinem Verständnis kein, dass Gott ja nicht geboren werden kann. Es kann die Person Jesus geboren werden, aber doch nicht Gott, denn Gott ist ewig. Also das wollen wir doch einmal festhalten, ja? Gott ist ewig, also kann er auch nicht geboren werden. Und Jesus ist doch deshalb auf die Erde gekommen, um das Gnadenwerk zu vollbringen.
Ja, richtig.
Um die Sünde machtlos zu machen.
Ja,
das
richtig.
Ist doch das Werk Jesu. Dass natürlich die Maria in dem ganzen Werk eine Rolle gespielt hat und eine freiwillige Rolle, das ist ja außer Zweifel. Aber ich meine, in erster Linie müsste doch der Herr Jesus im Vordergrund stehen und nicht die Maria.
Das stimmt, das steht auch. Und eben wir sagen, durch Maria ist die Gnade, nämlich Jesus Christus, der die Gnade Gottes ist und der das Leben ist, in die Welt gekommen. Denken Sie noch einmal darüber nach. Sie meinen das Richtige, aber Sie verstehen vielleicht meine Formulierung nicht ganz. Wenn wir von der Gnade hier reden, dann meinen wir die Personal, das ist Jesus. Durch Maria ist die Gnade und das Leben, Jesus Christus, der die Gnade und das Leben ist, in die Welt gekommen. Also das Hochfest geht tatsächlich hauptsächlich auf Jesus zurück, weil Jesus hat ja Maria vorbereitet, ihren Schoß vorbereitet. Und aufgrund seiner Geburt dann aus ihrem Schoß wurde sie voraus mit einem Gnadenprivileg beschenkt, damit sie einen reinen Schoß für den Herrn bereiten kann. Aber das Zentrum stimmt, das ist Jesus.
Vielen Dank, Herr Wollner. Es haben noch zwei Damen sich gemeldet, die wir auch noch zu Wort kommen lassen wollen. Als nächstes darf ich begrüßen Frau Strobel. Grüß Gott.
Also ich habe da vielleicht nicht alles gehört, aber der 8.12. wurde einmal angesprochen. Warum 8.12.? Der 8.12. ist sehr einfach, denn der 8. September ist ja der Geburtstag. Wir feiern Maria Geburt am 8. September und deswegen ist also die Erwähnung am 8.12. Genauso wie wir von Jesus am 25. Dezember die Geburt feiern und am 25. März durch die Verkündigung seinen Anfang in der Welt. Aber es ist schade, dass dieser 25. März eigentlich auch kein Feiertag ist. Der müsste doch eigentlich mehr sein als wieder 25. Dezember. Das ist das eine. Und das andere ist dann, wie kann man denn, gerade dieser Herr da auch, der sagt, also Jesus, wer an Jesus glaubt, ist Gott und Mensch, also kann da nichts anderes drankommen. Das ist es eben. Wenn Gott Mensch und Fleisch annimmt, dann kann es ja nicht aus einem Fleisch annehmen, das schon abgefallen war und dem Satan da also praktisch in die Hände gefallen ist. Er musste also noch einmal einen paradiesischen Menschen schaffen. Aber dass sie dann dieses durchgestanden hat, und Adam und Eva haben sie nicht durchgestanden. Und sie hat es durchgestanden und hat uns Jesus gebracht. Jesus war von Anfang an also für uns schon der sogenannte Erlöser oder wie man es halt nennen will. So habe ich mir das gedacht.
Ja, das ist durchaus richtig, ja. Danke.
Ja, danke, Frau Strobel.
Zum Herrn Wollner noch sagen müssen, eben Gott kann tatsächlich nicht geboren werden, aber in Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist beides und das ist das Besondere an Jesus Christus. Aber vielleicht, wir haben noch eine letzte Hörerin.
Wir haben noch eine letzte Hörerin und die wollen wir zu Wort kommen lassen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich kann meine Frage auch zurückstellen. Mich interessiert eigentlich allgemein, wie lange man noch katholisch ist. Also ich bin seit etwa 3 Jahren wieder katholisch und habe wirklich Schwierigkeiten mit dieser unbefleckten Empfängnis. Also ich höre die Vorträge, ich hänge mir Bilder von Maria auf, aber sie bleibt für mich ein Rätsel. Und im Glaubensbekenntnis steht doch nur von der Jungfrau empfangen, aber nicht ohne Erbsünde. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich das alles kritisiere, sondern ich dachte, es erschließt sich mir, aber es erschließt sich mir bisher nicht. Und finde dann dieses Urteil, das Selbsturteil wird den treffen, der es wagt, das zu kritisieren, finde ich schon sehr hart. Also ich war einmal in einer Sekte lange Zeit und da hieß es auch, also das Selbsturteil wird den treffen, der es wagt, diese Gruppe zu kritisieren. Und ja, ich frage mich jetzt einfach, okay, kann ich in der Kirche guten Glaubens ohne Selbsturteil der Kirche bleiben, in der Hoffnung, es wird sich mir erschließen, oder soll ich lieber sagen, dann lieber wieder raus und warten, bis sich mir etwas eröffnet.
Nein, bleiben Sie drin und Sie werden auch die Gnade erhalten, das immer besser zu verstehen. Es geht ja darum, dass man dann überall rumschreibt und verkündet, dass das gar nicht stimmt und dass das eine Lüge ist und so weiter und so fort. Und so man diese Lehre der katholischen Kirche dann einfach anprangert. Das will der Papst im Grunde genommen verhindern. Aber wenn Sie persönlich gewisse Schwierigkeiten haben beim Zugang zu diesem Dogma, dann legen Sie das einfach dem Herrn Jesus Christus immer wieder hin, er soll es Ihnen erschließen. Vielleicht etwas, das ich aus Ihren Worten herausgehört habe, man muss unterscheiden zwischen dem Glaubensbekenntnissatz empfangen durch den Heiligen Geist, das bezieht sich auf Jesus, der im Schoß Marias empfangen worden ist und das hat der Heilige Geist bewirkt. Bei der unbefleckten Empfängnis geht es aber um Marias Empfängnis im Schoße ihrer Mutter. Und das ist ein Volk, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Es geht also hier beim Hochfest um Marias Empfängnis und bei den Aussagen im Glaubensbekenntnis um die Empfängnis von Jesus. Das müssen Sie einfach bei den Überlegungen einmal mit einbeziehen. Und damit Maria Jesus empfangen konnte, wurde sie in ihrem Leben ganz gut vorbereitet, ganz reingehalten, damit auch Jesus durch seine Geburt auf dieser Erde mit keinerlei Sünde in Zusammenkommen, in Konflikt kam oder in Berührung kam, so müssen wir vielleicht sagen. Und damit er eben durch ein ganz reines Gefäß hindurchgehen konnte, wurde Maria vor jeglicher Sünde bewahrt, aufgrund eines einmaligen Gnadenprivilegs, weil sie den Sohn Gottes gebären sollte. Vielleicht hilft das noch ein bisschen weiter.
Ja, prima. Okay.
Also katholisch bleiben und einfach den Herrn Jesus Christus bitten, er soll ihn das wirklich aufschließen. Und denken Sie ein bisschen an diese beiden Formen der Empfängnis, die Empfängnis von Maria und die Empfängnis von Eva. So wie Sie empfangen worden sind im Schoß Ihrer Mutter und Ihre Kinder im Schoß von Ihnen empfangen worden sind, sind das auch zwei verschiedene Empfängnisse. Und so auch bei Maria und bei Jesus.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank Ihnen, Herr Pfarrer Rellstab, für diese schwierigen Erklärungen zu diesem doch interessanten Hintergrund zum Hochfest Maria Unbefleckte Empfängnis. Erstmal vergelt's Gott.
Gerne geschehen.
Und auch Ihnen natürlich, liebe Zuhörer, an dieser Stelle schon mal einen herzlichen Dank, dass Sie sich eingebracht haben mit Ihren Fragen. Herr Pfarrer Rellstab, darf ich Sie abschließend noch zum Ende dieser Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne Sie, schenke Ihnen eine wohltuende, heiligmachende Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, schenke Ihnen Gesundheit an Körper, Seele und Geist, schütze Sie vor allem Bösen, gebe Ihnen die Kraft, die Sünde zu meiden und bewahre Sie fürs ewige Leben. Der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank, Herr Rellstab. Bis zum nächsten Mal, wenn ich Sie wieder begrüßen darf bei uns im Grundkurs.
Ja, auf Wiederhören, Frau Kultur, und auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Zuhören.
Wiederhören. Ja, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie besuchen unsere Homepage www.horeb.org und bestellen sich dort die CD, was auch heute geht und das beim CD-Dienst könnten Sie erst Montag wieder anrufen. Sie können diese Sendung natürlich auch auf unserer Homepage als Podcast herunterladen. Wie gesagt, die Homepage heißt www.horeb.org. Ihnen allen wünsche ich noch ein gesegnetes netten Tag und morgen ein Hochfest, das Sie nach dieser Sendung sicherlich ganz anders begehen können. Ihre Claudia Kundrun.